Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Freitag gab es eine Sensation im Bistum Speyer und darüber hinaus. Generalvikar Andreas Sturm verkündete, dass er sein Amt niederlegt und altkatholischer Priester wird. Er glaube nicht mehr an die Reformfähigkeit der römisch-katholischen Kirche, erklärte er. Ist die altkatholische Kirche die bessere, die offenere katholische Kirche? Dazu hören Sie gleich ein ausführliches Gespräch mit der Theologin Angela Berlis. Sie wurde 1996 zur ersten altkatholischen Priesterin geweiht. Es war ein historisches Ereignis, das sich am Pfingstmontag 1996 in Konstanz am Bodensee zutrug. Zwei Frauen, Angela Berlis und Regina Pickel-Bossau, wurden von einem Bischof zu katholischen Priesterinnen geweiht. Nicht zu römisch-katholischen, versteht sich, das hatte Papst Johannes Paul II. Zwei Jahre vorher verboten. Die beiden wurden altkatholische Priesterinnen. Was die altkatholische Konfession ausmacht, das ist erklärungsbedürftig. Mit Angela Berlis habe ich vor einigen Tagen darüber gesprochen, wie sie zu diesem Glauben gefunden hat und ob angesichts der hohen evangelischen und römisch-katholischen Austrittszahlen auch andere dazu finden. Angela Berlis ist Professorin für die Geschichte des Altkatholizismus und für allgemeine Kirchengeschichte an der Universität Bern. Priesterin ist sie noch immer. Corona-bedingt haben wir das Gespräch über eine Videosoftware aufgezeichnet. Die Tonqualität ist deshalb nicht optimal. Angela Berlis ist in München geboren. Mit 17 Jahren wurde sie altkatholisch. Und meine erste Frage an sie war, ob es auch ein jugendliches Aufbegehren gegen die katholische Mutter und den evangelischen Vater war.
Erstmal fing das nicht an als Aufbegehren, sondern es ergab sich daraus, dass meine beste Schulfreundin evangelisch war und in den Konfirmationsunterricht gegangen ist und dann aktiv wurde in der Jugendarbeit, die damals zwischen Evangelischen und Altkatholiken zusammen gemacht wurde. Und auf die Art und Weise kam ich dann auch in die Jugendarbeit, habe mich aber auch von meiner Sozialisation her viel mehr mit der altkatholischen Kirche identifizieren können. Man muss auch sagen, dass der damalige Pfarrer, der altkatholische Pfarrer, auch sehr, sehr aktiv war, zusammen mit seiner Frau. Und ich bin dann irgendwann nur noch an Weihnachten in die römisch-katholische Kirche gegangen. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt auch eine Art von Weihnachtschristentum, das ich eigentlich irgendwann auch mal aufgeben möchte.
Was hat Sie an der altkatholischen Kirche fasziniert? Das muss ja doch mehr sein als die Kritik an der römisch-katholischen Kirche.
Ja, also ich glaube, zuerst war es natürlich die Erfahrung einer Gemeinschaft, wo viele Jugendliche auch mitgearbeitet haben. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal von dem altkatholischen Pfarrer gebeten wurde, eine Lesung vorzutragen, Gottesdienst. Und ich war total nervös und ich muss sagen, ich hätte mich selbst nicht gemeldet. Aber schon alleine die Tatsache, dass wir da auch einbezogen wurden, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand dann auch, dass das auch widerspiegelt wurde von den theologischen Anliegen. Die Kritik am Papst war natürlich das eine. Die habe ich auch geteilt. Die haben übrigens auch viele andere Jugendliche meiner Zeit geteilt. Wir sind auch mal, als der Papst nach Deutschland gekommen ist und in Bonn geredet hat, sind wir damals auch hingefahren und haben gegen ihn demonstriert. Also die Gemeinschaft hat mich sehr angezogen und natürlich die Anliegen, also zum Beispiel eben auch die Einbeziehung der Laien und Laien. Ich hatte damals überhaupt nicht vor, Theologie zu studieren. Ich wollte Medizin studieren, aber dass wir mit einbezogen wurden, dass wir auch unsere Fragen loswerden konnten. Wir hatten so einen Kreis, dumme Fragen gibt es nicht, und viel auch über Liturgie gefragt haben. Also dass auf die Art und Weise einfach mein Verständnis für Inhalte nochmal gewachsen ist. Ich war immer religiös interessiert. Ich bin etwa 14,5 gewesen, als ich anfing, mich in der altkatholischen Jugend zu engagieren. Ich weiß schon auch, dass ich, wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwann aus der Kirche ausgetreten, aus der römisch-katholischen.
Stört Sie die Bezeichnung als katholisch? Man könnte ja auf den Gedanken kommen, die sind noch altmodischer als die römisch-katholische Kirche.
Ja, es gibt immer wieder Diskussionen im deutschen Bistum über diesen Namen altkatholisch. Es gibt auch immer wieder Vorschläge, das zu verändern, zum Beispiel in reformkatholisch oder so weiter. Ich gehöre schon zu denen, die sagen, wir sollten dabei bleiben. Man muss sich halt immer erklären, aber das Erklären ist ja dann auch immer ein Anlass, mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen. Der Name wurde im 19. Jahrhundert gewählt, weil die Katholiken und Katholikinnen, die gegen die Papstdogmen des Ersten Vatikanums opponiert haben, weil die gesagt haben, wir wollen bei der alten katholischen Kirche bleiben, erstmal bei der alten katholischen Kirche, wie sie vor dem Ersten Vatikanum war. Und später hat man dann gesagt, nein, wir wollen eigentlich uns auch konzentrieren oder orientieren am Ideal der alten Kirche. Das Wort alt hat dann auch nochmal eine inhaltliche Bedeutung. Und insofern denke ich, ist der Name altkatholisch berechtigt, auch wenn er, wie gesagt, nicht unbedingt immer nachvollziehbar auf Anhieb ist.
Wenn wir schon bei der Geschichte sind, die altkatholische Kirche geht zurück auf das Erste Vatikanische Konzil 1870. Einer der Knackpunkte, der Hauptpunkt der Kritik ist die Unfehlbarkeit des Papstes, die damals ja beschlossen wurde. Warum ist diese Unfehlbarkeit so schlimm, so kritikwürdig? Sie gilt ja nicht für den Papst insgesamt, nicht für den Menschenpapst, sondern sie gilt nur für den Papst in einer bestimmten Situation, wenn er halt ex cathedra spricht. Das kommt ja gar nicht so häufig vor. Was stört daran so?
Ja, es stimmt, dass es kaum vorkommt. Für die Altkatholiken oder die Katholiken und Katholikinnen damals, die dagegen protestiert haben, war das ein Machtanspruch einer Person, eines Amtsträgers, der ihm nicht zustand. Und zwar weder von der Bibel noch von der Tradition her. Dass in der Westkirche die Geschichte des Papsttums eine Geschichte des Machtanspruches, des wachsenden Machtanspruches ist, ist unumstritten. Aber für die Altkatholiken war sozusagen 1870 diese Dogmatisierung der Unfehlbarkeit der Höhepunkt dieses Machtanspruches, der sich ja schon ein paar Jahre zuvor auch gezeigt hatte, als nämlich Papst Pius IX. 1854 die unbefleckte Empfängnis Mariens zum Dogma erklärt hat, hat er das auch getan in einer ganz neuen Weise. Bis dahin wurden Dogmen von Konzilien beschlossen, also im Konsensverfahren. Und dieses Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens hat er im Alleingang beschlossen. Und das hat man dann im Nachhinein auch gedeutet, dass das sozusagen der erste Versuch war, dass der Papst allein solche Lehren, die umstritten waren, die unbefleckte Empfängnis war immer umstritten, solche Lehren praktisch in seinem Sinne dann auch eindeutig festlegen oder definieren könnte. Die Altkatholiken haben nicht gegen einen Ehrenprimat des Papstes votiert, aber sie wollten eben diese Art von einzigartigem Anspruch bekämpfen.
Aber Macht und Ämter gibt es in der altkatholischen Kirche auch. Sie haben das Bischofsamt, sie haben das Priesteramt, sie haben den Diakonat, also kurzum, sie haben Weiheämter. Warum haben sie nicht die Weihe gleich mit über Bord geworfen?
Im 19. Jahrhundert hat man vor allem die Unfehlbarkeit gefürchtet oder befürwortet. Also die Ultramontanen, die Befürworter haben sie natürlich gut geheißen. Das andere Dogma, nämlich der sogenannte Rechtsprimat des Papstes, hat eigentlich faktisch viel weitere Auswirkungen, weil er nämlich der Rechtsprimat dem Papst eben die Möglichkeit gibt, in andere Bistümer viel stärker als bis dahin üblich einzugreifen, zum Beispiel Bischöfe zu ernennen, und zwar nicht nur seine eigenen Weihbischöfe, sondern Bischöfe in ganz anderen Ländern und so weiter. Auch das Kirchenrecht, der Kanon Juris Canonici, ist faktisch eine Folge dieses Jurisdiktions- oder Rechtsprimates. Und auch dagegen haben sich die Altkatholiken gewehrt. Allerdings hat dieser Rechtsprimat faktisch viel, viel weitergehende Auswirkungen gehabt, als man das damals absehen konnte, weil er eben auch zu einer stärkeren Zentralisierung der römisch-katholischen Kirche geführt hat.
Und wozu braucht man Weiheämter?
Die Kritik der Altkatholiken bezog sich auf diesen überhöhten Machtanspruch. Sie wollten ja weiter auch katholisch bleiben. Das heißt also, zu einer katholischen Kirche gehören auch Ämter. Zu einer katholischen Kirche gehört es, dass eben eine Kirche besteht aus Personen, aus Menschen. Und für die Altkatholiken war der Punkt der Kritik der, dass sie gesagt haben, wir halten natürlich fest an den Ämtern. Wir wollen auch so schnell wie möglich einen Bischof wählen. Aber wir möchten, dass diese Ämter eingebettet sind und eingebunden sind in ein synodales Prinzip. Das heißt also, so wie in der alten Kirche, Bischöfe von Volk, also von den Geistlichen und den Laien gewählt wurde, wollen wir das auch. Wir wollen auch, dass Pfarrer gewählt werden. Damals gab es noch keine Pfarrerinnen. Wir wollen also, dass Amtsträger gewählt werden von der Kirche, von der Gemeinde. Ich glaube, das ist der wichtige Unterschied, dass man an dem sogenannten dreifachen Amt, Diakonat, Presbyterat und Episkopat festhielt und sie gleichzeitig aber auch anders eingebettet hat und anders theologisch sozusagen verstanden hat. Man sagt eben auch, wir wollen keine Priester haben, die auf dem Podest stehen, weit weg vom Volk, sondern wir wollen Priester haben, die für uns sorgen, die gut predigen, die uns das Evangelium auslegen, die gute Seelsorger sind.
Sie hören Tag für Tag im Deutschlandfunk heute ein ausführliches Gespräch mit der altkatholischen Theologin und Priesterin Angela Berlis. Frau Berlis, als Sie am Pfingstmontag 1996 geweiht wurden, zusammen mit Regina Pickel-Bossau, da war das ja eine Sensation. Sie waren die ersten altkatholischen Priesterinnen weltweit. Die Medien haben darüber berichtet. Warum hat das über 100 Jahre gedauert, dass Priesterinnen in der altkatholischen Kirche möglich wurden?
Die altkatholische Bewegung war am Anfang auf verschiedene Reformen ausgerichtet. Sie war eine stark von bürgerlichen Idealen geprägte Bewegung. Und das heißt, dass man unter dem Begriff Laie eigentlich in erster Linie an die Männer dachte.
Also patriarchal geprägt.
Ja, patriarchal geprägt. Die Frauen haben sich erst nach und nach ihre Rolle in den Gemeinden erarbeitet, indem sie in Frauenvereinen gewirkt haben und diakonisch tätig wurden. Sie haben erst 1920 vollumfänglich kirchliche Rechte, Beteiligungsrechte bekommen. Und dann hat es nochmal 50 Jahre gedauert, bis Frauen überhaupt auch in Leitungsgremien auf Gesamtkirchenebene gekommen sind. Für mich hängt die Frage, warum es mit der Frauenordination so lange gedauert hat, mit dem Faktor, wie steht es mit den Frauen als Laien zusammen? Laien haben sich immer engagiert für die Rechte von Frauen. Also als es dann einen Verband altkatholischer Frauen gab, zum Beispiel ab 1911, haben die sich engagiert dafür, dass Frauen auf der Gemeindeebene gewirkt haben. Sie haben sich dann ab den 70er Jahren stark auch für die Frauenordination engagiert. Das heißt also, die Frauenordination kam erst, nachdem auch die Stellung der Laien klar und stark war. Und das Zweite ist natürlich die theologische Seite. Für die altkatholische Kirche war eigentlich bis in die Mitte der 1970er Jahre die Frauenordination keine Frage, sondern sie war ein Problem. Und da hat damals die Bischofskonferenz, die altkatholische, ganz klar Stellung bezogen, dass Frauen nicht in das dreifache Amt zugelassen werden können. Und daraufhin haben dann aber verschiedene Kirchen, also die vor allem die altkatholischen Kirchen in Deutschland und in der Schweiz, reagiert und gesagt, ja, das kann so aber nicht sein, denn es gab ja Frauen im Diakonat. Und hier finden Sie wieder das Argumentationsmuster, die Berufung auf die alte Kirche, die sozusagen hier wie nur als Schlüssel gewirkt hat, um zu sagen hier, nein, das kann ja nicht sein, wenn es mal Diakoninnen gab, die wurden nie abgeschafft, dann müssten wir eigentlich über das Diakonat reden. Und aus dem einen kann man sagen, hat sich dann theologisch auch das andere ergeben.
Als Sie geweiht wurden 1996, hat der damalige römisch-katholische Bischof von Fulda, Johannes Düber, das war ja so ein Scharfmacher, in einem Interview gesagt, ich zitiere, die Altkatholiken zeigen damit einmal mehr, dass sie weder alt noch katholisch sind. Wer bei solchem Etikettenschwindel auf katholische Abfälle hofft, belastet in bedauerlicher Weise das ökumenische Klima. Zitat Ende. Wissen Sie noch, was Sie damals gedacht haben, als Sie das gehört haben?
Ich habe laut gelacht. Und ich habe gedacht, wir haben ja dann wenigstens noch den Bindestrich. Also es ist natürlich impertinent gewesen, so etwas zu sagen. Ich habe aber auch sofort gedacht, das sagt mehr über das Denken dieses Bischofs, als dass es tatsächlich eine ernstzunehmende Aussage ist. Alt sind wir nicht, das haben wir, glaube ich, gezeigt. Wir sind liberal, wir sind modern orientiert, wir sind offen für die Moderne. Katholisch, das sind wir. Und ich denke, wir haben in vielen Punkten auch immer wieder gezeigt, und darauf Wert gelegt und das auch theologisch dokumentiert, dass wir auch in einer katholischen Weise argumentieren können und unsere Reformen mit der Tradition oder auch mit theologischen Argumenten, die sozusagen einem katholischen Denken entsprechen, zu untermauern sind.
Ist denn katholisch nicht mittlerweile eher ein abschreckendes Wort als ein Pluspunkt?
Ja, das ist natürlich das Problem, dass katholisch im normalen Straßengebrauch als Synonym für römisch-katholisch steht. Die Altkatholiken haben aber immer gesagt, katholisch, das ist das, so wie es im Glaubensbekenntnis heißt, dass es die Kirche katholisch ist, sie ist heilig, sie ist einig, apostolisch. Und in diesem Sinne ist nicht nur die römisch-katholische Kirche katholisch, sondern auch alle anderen Kirchen sind katholisch. Sie haben immer gesagt, katholisch ist ein weiter Begriff. Es stimmt, Sie haben recht. Wenn Leute das in diesem engen Sinne benutzen, kann man das Wort katholisch gar nicht mehr ohne Schwierigkeiten benutzen. Also heißt eigentlich, heute haben diejenigen, die katholisch sagen, eigentlich auch viel mehr auch Erklärungsbedarf, was sie damit meinen.
Vor wenigen Tagen hat der Generalvikar von Speyer, also der zweite Mann im Bistum Speyer, bekannt gemacht, dass er sein Amt aufgibt und dass er altkatholischer Priester wird. Das heißt, der Generalvikar von Speyer macht das, wovor der frühere Bischof von Fulda gewarnt hat. Wenn Düber von katholischen Abfällen spricht, dann meint er ja, die fallen ab von dem richtigen römisch-katholischen, werden altkatholisch. Ist das eigentlich eine Entwicklung, also eine nennenswerte Entwicklung, dass Sie von Kirchenaustritten profitieren oder auch von enttäuschten Reformerwartungen in der römisch-katholischen Kirche profitieren? Denn Sie haben ja vieles. Sie haben die Frauenweihe, Sie haben kein Zölibat, Homosexuelle können kirchlich getraut werden, all das, also das gibt es ja bei Ihnen.
Also die altkatholische Kirche ist immer offen gewesen für Leute, die sich ihr anschließen wollen. Übrigens nicht konvertieren vom römischen Katholizismus, sondern wir haben oft auch gesagt, sie wechseln eigentlich das Bistum. In einem katholischen Bistum gehen sie in ein anderes katholisches Bistum über. Ich finde es natürlich grundsätzlich bedauerlich, dass die römisch-katholische Kirche so viele Personen verliert. Es sind ja nicht diejenigen, die am wenigsten aktiv sind, die sie verliert. Und viele verliert sie für immer. Diese ganze Kirchenkrise, das ist etwas, was für alle Kirchen natürlich bestürzend ist. Aber es gibt schon Menschen, die die altkatholische Kirche finden, die einfach sagen, ich will jetzt nicht einfach aufhören. Ich bin sozialisiert, katholisch sozialisiert. Ich brauche das auch weiterhin für mein Glaubensleben. Und ich finde die altkatholische Kirche, das kommt oft vor. Das ist auch gerade jetzt in dieser Krisenzeit, kommt es regelmäßig vor. Und insofern denke ich, haben wir da auch offene Türen. Wir haben natürlich viele Reformen auch schon verwirklicht. Warum es nicht Massen sind, die kommen, das ist ja auch immer die Frage, die impliziert ist, denke ich, hat verschiedene Gründe. Also ich glaube, dass viele Leute sagen, jetzt mache ich einen Schlussstrich und höre ganz auf. Es gibt auch Leute, die sich scheuen, von einer sehr großen Kirche, einer Massenkirche, von einer Volkskirche, in eine doch sehr überschaubare Kirche hineinzugehen.
15.000 sind sie in Deutschland, oder? 15.000 verteilt auf rund 60 Gemeinden.
Genau, ja.
Kommt da Herdengefühl auf oder wollen Sie das gar nicht?
Ich stelle schon fest, wenn wir zum Beispiel Synode haben und die Kirche ist voll und es wird aus vollen Herzen, mit vollen Stimmen und so weiter gesungen, das tut vielen Leuten gut. Also von daher kann man nicht sagen, dass man sich wünscht, immer nur in klitzekleiner Gruppe zu sein. Aber viele Altkatholiken kennen halt diese Situation auch nicht anders, dass sie in normalen Sonntagsgottesdiensten, dass man sich kennt, dass es überschaubar ist und oft natürlich auch, dass man bestimmte Verantwortung dann auch übernimmt, weil man natürlich auch mitzählt sozusagen. Es gibt schon, denke ich, ein bestimmtes Kirchengefühl in der altkatholischen Kirche, was geprägt ist durch Mitverantwortung, was auch geprägt ist eben durch diese Überschaubarkeit. Das kann für manche, die aus einer Volkskirche kommen, aus einer großen Volkskirche kommen, kann das ein Problem sein.
Wenn Sie zurückblicken auf das Jahr 1996, auf die Hoffnungen, die Sie hatten, welche haben sich erfüllt und welche haben sich nicht erfüllt in Bezug auf die altkatholische Kirche?
Es gab Leute, die sagten, es werden ganz viele Leute beitreten. Das war nicht der Fall. Aber ich glaube, was auch sehr wichtig war, es waren ja bei der Weihe sehr, sehr viele römische Katholiken und Katholikinnen da. Und die haben mir oft gespiegelt später, wir haben uns dadurch gestärkt gefühlt, dass wir unseren Weg weitergehen können. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was ich auch immer ganz ernst genommen habe, dass Menschen wahrgenommen haben, hier ist was passiert, was nicht nur für diese kleine altkatholische Kirche eine Rolle spielt, sondern was irgendwie eine stärkere Signalwirkung hat und uns auch bestärkt. Wir stehen irgendwie auf dem gleichen Weg oder wir gehen auf dem gleichen Weg. Ja, was spürbar war an Pfingsten war, dass es natürlich wirklich ein Aufbruch war, dass man auch wirklich gesagt hat, hier haben wir was Neues angefangen. für mich war das gleichzeitig auch irgendwie das Gefühl, wir haben was Neues angefangen und gleichzeitig bleiben wir auch wir selbst. Das Bewusstsein, dass, sagen wir mal, Frauen vorkommen müssen in der Kirche, das ist seitdem eigentlich weitergewachsen. Es ist jedenfalls nicht abgeebbt und weitergewachsen ist es sicher auch ökumenisch. Wir haben zum Beispiel dann auf Anregung auch des Frauenverbandes zum Beispiel angefangen, damals das ganze Kirchenrecht mal sprachlich auf die Geschlechtergerechtigkeit durchzuschauen und durchzuarbeiten. Auch in der Liturgie sind die Leute sicher auch nochmal aufmerksamer oder bewusster geworden, wenn Sprache Frauen oder auch andere Gruppen ausschließt. Also ich denke, das ist sicher etwas, was mit auch dazugehört zu dieser ganzen Bewegung der Einbeziehung von Frauen in das Amt.
Es gibt einige altkatholische Priesterinnen mittlerweile. Sehen Sie sich als Pionierin, als Role Model, neudeutsch gesprochen?
Meinen Sie jetzt mich oder
meinen Sie? Ja, Sie persönlich meine ich, ja. Weil Sie ja nun die Erste waren.
Nach der Weihe damals bin ich sehr, sehr oft eingeladen gewesen, auch über Erfahrungen zu sprechen, auch über die theologische Begründung natürlich, warum wir diesen Schritt getan haben. Wir haben ihn zum Beispiel begründet mit der vollen Gottesebenbildlichkeit von Mann und Frau zum Beispiel. Das wurde mit Interesse auch immer aufgenommen. Und ich glaube, diese Rolle, die ich da hatte, die hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht die erste Frau gewesen wäre, die geweiht worden ist und die eben auch in der Lage war, solche Vorträge zu halten und rumzureisen. Also meine Kollegin Regina Pickel-Bossau, die ja leider letztes Jahr im März gestorben ist, die hat als Sonderschullehrerin gearbeitet und hat auch wegen ihrer Behinderung viel weniger in größerem Rahmen wirken können. Ihr Wirkungskreis hat sich mehr auf ihr Dekanat, auf ihre Gemeinde, auf ihr Dekanat gerichtet. Ich bin einfach mehr die Theologin. Das heißt, mein Anliegen war auch immer mehr zu sagen, es geht hier nicht nur darum, dass das jetzt sozusagen an Pfingsten gewesen ist und man schaut dann zurück und sagt, ja, damals haben wir was Tolles gemacht. Sondern mein Anliegen war eigentlich auch immer zu sagen, wie geht es weiter? Was heißt das eigentlich, wenn wir das weiterdenken? Wie übersetzt sich das in zum Beispiel eben so eine Arbeit an geschlechtergerechter Sprache und so weiter. Und insofern denke ich, da habe ich schon sicher eine Pionierrolle gespielt, die aber inzwischen natürlich auch, ich denke mal, die anderen Frauen und auch viele Männer haben da auch viel übernommen, beziehungsweise haben auch viel selbst entwickelt und entwickeln viel selbst. Und das ist ja auch wichtig.
Wie geht es weiter, haben Sie gerade gefragt. Wie geht es denn weiter? Eine Krise des Priesteramtes spüren doch wahrscheinlich Sie auch. Und eine Krise des Gottesdienstes, erst recht nach Corona, spüren Sie doch wahrscheinlich auch.
Ja, ich glaube, das ist allgemein eine Tendenz. Ich glaube, das ist in allen Kirchen, ist das einfach spürbar, dass Corona uns gezeigt hat, dass eine neue Ära angefangen hat. Also schon alleine, dass Menschen nicht mehr in den Gottesdienst gehen konnten, sondern von zu Hause aus über Zoom, über Computer, digital mitgefeiert haben. Ich glaube, was wir in Corona gebraucht haben, war ja auch gerade der gelebte Glaube. Also dass Menschen das Bedürfnis nach Authentizität, nach authentisch gelebten Glauben, glaube ich, das war wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, da werden Priester und Priesterinnen heute danach gefragt, und das ist auch richtig so, wir können uns nicht einfach verstecken hinter einem Amt, das uns so einen Vertrauensraum oder Vertrauensvorschuss bietet, dass wir da alles sagen können. Wir stehen da einfach auch unter dem Anspruch, dass wir wirklich auch das verkündigen, was wir irgendwie auch selbst glauben. Auch in der nächsten Krise, jetzt der Ukraine-Krieg, zeigt uns ja auch, bestimmte alte Muster haben wir eigentlich schon losgelassen. Wir wussten es vielleicht noch nicht, aber es wird uns klarer, dass wir das, was wir woanders stehen heute. Und das ist eine Aufgabe, die uns alle als Kirchen angeht, aber wo ich auch glaube, dass gerade Frauen im Amt ihre Gaben einbringen können und sollen. Und auf Dauer ist das eine große Bereicherung für die Kirche, für die Menschen, vor allem für die Menschen.
Übertritte von der römisch-katholischen in die sehr viel kleinere altkatholische Kirche, die gibt es, aber nicht in Massen, sagt die Theologieprofessorin und altkatholische Priesterin Angela Berlis. Die Kirchenkrise treffe alle. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Dann begrüßt sie mein Kollege Christoph Heinemann. Er und seine Gäste deuten die Ergebnisse der verschiedenen Wahlen und setzen sie in Beziehung zur Weltpolitik. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.